Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bajorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Wir haben ein wenig Verzögerung durch einen Stau in Riverside, aber ich bin umso glücklicher, dass mein Gast heute Abend auf mich gewartet hat und sich die Zeit zwischendurch vertrieben hat, wie er sagte, um noch ein bisschen Research zu machen. Ich bin sicher, er war auch ohne diese Wartezeit gut vorbereitet. Herzlich willkommen, Ralf.
Freue mich sehr, da zu sein, André.
Du bist nicht das erste Mal bei uns im Podcast. Ich erinnere mich daran, dass ich mal irgendwann einen mit dir aufgenommen habe, gemeinsam mit Raphael, nicht wissend zum damaligen Zeitpunkt, dass Raphael und ich beide mittlerweile im Asset Management gelandet sind, was für dich damals schon Home-Turf war für uns damals noch weit entfernt. Mittlerweile sind wir beide da gelandet, aber das soll nicht unser Thema sein. Aber wer bist du? Ralf Heim von Finnzeit. Viele werden dich kennen, auch weil ihr in den letzten Tagen, letzten Wochen halt auch ein paar News zu verkünden hattet, aber ich will gar nicht zu viel über dich reden, sondern erzähl du doch mal ein bisschen was von dir. Einmal zu dir selber und ein bisschen vielleicht auch zur Finnzeit-Geschichte, bevor wir ein bisschen mehr in das Thema Wealth Tech einsteigen.
Ja, super gerne. Also ich bin Ralf, bin Gründer der Finnzeit, habe die Firma gemeinsam mit dem Friedhelm Schmidt und dem Stefan Post vor mittlerweile 10 Jahren gegründet. Und wir haben da so eine relativ bewegte Reise durchgemacht von einer Idee, die damals so in die Richtung ging. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, André, mit dem Thema Open Banking, alle Daten rein, intelligente Analysen und dann Beratung machen. Und haben dann den Weg über die Robo-Advisor genommen, digital so eine Art Software-Plattform angeboten, für die Banken, um Robo-Advisor selber zu bauen. Das war ein begrenzt großer Markt, haben wir alle gelernt. Und dann haben wir halt den Weg genommen und haben gesagt, okay, eigentlich der große Markt und die Leute, die wirklich auch heute am Kunden sind, sind die Berater, die das große Probleme auch haben, dass sie auch Software brauchen und damals kaum was hatten. Das haben wir dann so 2018, 2019 in diese Richtung entwickelt oder 2017, 2018. Und die Firma, was glaube ich auch immer ein Thema war, was wir oft hatten, halt dann ohne große Investoren damals aufgebaut. Und 2020, 2021 hat erstmalig mit Investoren gearbeitet, das Unternehmen in eine größere Richtung gebracht. Und jetzt haben wir vor 3 Monaten verkündet, dass wir mit TA und Montagu gemeinsam mit dem französischen Marktführer Harvest mergen und damit so eine Art europäischen Champion für Wealth Management Software bauen.
Ja, erstmal Glückwunsch dazu, ne? Also mehr als 10 Jahre unterwegs und wie du es gerade beschrieben hast, gebootstrapped, wie glaube ich immer der schöne Begriff dafür heißt, die Firma hochgezogen, also Chapeau dazu, in einem Umfeld, wo glaube ich gerade 2014, 2013, wo ihr gestartet seid, viele Menschen immer nur über B2C-Lösungen nachgedacht haben, weil das irgendwie das Augenscheinlichste war, was man immer so sich vorstellen konnte und damals natürlich auch noch nicht so viele möglicherweise Investoren da waren und auch Kunden da waren, die Playern wie euch was zugetraut haben, dass ihr das dann so weit getrieben habt. Chapeau, weil ich erinnere mich daran, damals gab es halt auch so die Warmus dieser Welt, die mit viel Vorschusslorbeer und viel Bohai gerade auch bei euch direkt um die Ecke gestartet sind. Ihr habt einen anderen Weg gegangen, ne? Und vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, was euch dazu gebracht hat, auch diesen anderen Weg zu machen und so eure Erfolgsfaktoren, die ihr auf dem Weg in den letzten 10 Jahren ja vielleicht zu euren gemacht habt. Manchmal ist es ja postrationalisierend. Also viele von den Entscheidungen trifft man ja dann in dem Moment zwar vielleicht bewusst, aber dann weiß man trotzdem nicht, welche von denen wirklich dann die wirklichen Game Changer sind. Im Nachhinein ist es dann immer leicht und man postrationalisiert, aber das darfst du jetzt gerne.
Ich glaube tatsächlich auch, wenn du so guckst auf Funding-Runden, die damals alle announced waren, der B2C-Hype, ich glaube am Ende, wir wussten halt, was wir können, was wir nicht können und wir waren alle keine B2C-Gründer. Wir wussten, dass man, wie man Software baut. Wir haben dann irgendwie geschafft, ein Produkt zu bauen, was einigermaßen ankommt. Das hat aber auch lange gedauert und ich glaube, für mich war immer so eine wichtige Sache, wenn ich irgendwie Geld von jemandem nehme, will ich auch wissen, wie ich das zurückgeben kann. Und das ist so eine ganz simple Denkweise, die teilweise manchmal fehlt dann. Wir wussten es damals halt einfach auch nicht, wie wir es hätten zurück, also wie der Vater weitergegangen wäre. Klar kannst du einen Business Case malen, der irgendwie ganz großig aussieht, aber im Endeffekt, was du einfach erstmal brauchst, ist Product Market Fit. Und dann sind wir halt da hingekommen und das Schöne an diesem Enterprise Software oder einem Markt, wo halt dich große Kunden für Software bezahlen, ist halt, du kannst dann auch sehr viel über die einzelnen Deals mit den Kunden gewinnen und dich darüber auch finanzieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Also dann kamen größere Banden auf uns zu, haben die Software gekauft, haben teilweise mal Lizenzen früher bezahlt. Und dadurch hattest du halt dann Cashflow, den konntest du wieder reinvestieren. Aber klar, es war immer so ein bisschen schwerer, dann nach links und rechts zu gucken, wo die Sachen shiny waren, großen Buzz hatten und dann teilweise große Fundingrunden hatten. Wir haben dann einfach versucht, das uns davon nicht kirre machen zu lassen und das Team nicht kirre machen zu werden zu lassen und dann einfach durchzuziehen. Und das war im Nachhinein irgendwie gut, aber zwischendurch hat es sich auch mal nicht so angefühlt.
Wollte ich gerade sagen, habt ihr zwischendurch das Gefühl gehabt, FOMO?
Ja, brutal. Doch, auch die Kunden, die kommen dann an und sagen, hier, die einen aus Berlin, die haben hier für 50 Millionen geraced, die da haben irgendwie 20 Millionen geraced, was macht ihr jetzt? Ne?
Seid ihr überhaupt vertrauenswürdig wahrscheinlich, ne?
Auch das, klar. Aber das war witzigerweise ein zweischneidiges Schwert, weil dieses Raisen hat ja auch ein Problem, weil du gibst das ja auch aus, das Geld, und hast da sehr große Jahresfehlbeträge. Das hatten wir halt nicht. Wir mussten halt Profit machen. Und das war halt dann so ein bisschen gleichzeitig auch ein Vorteil, weil natürlich auch die Banken nicht, die gucken schon auf Risiken, wie du vielleicht weißt. Und die sagen sich dann auch, die Firma verbrennt ja richtig Geld, ne? Wenn da mal kein Investor kommt, dann kann das auch ein Problem werden. Und deswegen glaube ich, in diesem speziellen Markt, in dem wir sind, gerade Private Banking, gerade Wealth Management, gerade Banken überhaupt, aber auch, da ist das nicht immer ein Plus, wenn du einfach eine große Fundingrunde auch machst, da haben auch einige schon früh gesehen, dass das ja auch ein gewisses Risikoprofil mit sich bringt.
Ja, also cool, dass ihr einfach A noch da seid und B vor allen Dingen so groß da seid und größer denn je da seid. Also herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Aber vielleicht magst du uns noch mal ganz kurz und den Hörerinnen und Hörern das auch noch mal ganz kurz einordnen. Was seid ihr so? In welchem Bucket seid ihr unterwegs? Wir haben gerade schon mehrfach den Begriff Wells Tech oder Wells Software benutzt. Du hast ihn auch gerade zur Einordnung benutzt und du hast auch das Wort Berater benutzt und B2B-Plattform und so weiter. Aber was machst du, was macht ihr, was bietet ihr wem an und was ist so der typische Use Case, den Kunden von euch mit eurer Software umsetzen, wenn es den einen gibt oder die zwei oder drei?
Ja, genau, den gibt's. Also das ist im Prinzip der Berater. Also ihr könnt euch vorstellen, der klassische Finanzberater, Vermögensverwalter, Privatbanker auch, also es sind oftmals auch eher die Berater, die Vermögen beraten. Der muss ja einen Kunden erstmal erfassen, der muss den onboarden, nennt man das. Also erstmal sagen, das ist dieser Kunde. Der muss den beraten nach regulatorischen Faktoren, also da gibt es ja für zwei Kriterien, wie du ein Risikoprofil anlegst, wie du eine am Ende Geeignetheitsprüfung machst. Aber das Spannende, und das ist eigentlich das, was wir die französischen Freunde, die wir jetzt ja haben, Raison d'être nennen, also das ist der Grund, warum der Berater existiert, ist ja eigentlich der Mehrwert aus der Beratung. Und da geht es halt darum, wie baust
Alpha.
Du...
Alpha.
Das ist eine erste These, vielleicht, wir haben ja gedacht, Thesen heute, würde ich sagen, eine ist das neue Alpha für den Endkunden, die Zielerreichung oder Zielübererfüllung. Also der Kunde interessiert ja nicht, ob ich den Markt geschlagen habe, das ist die Benchmark. Ne? Der Kunde, 90% der Kunden wissen nicht, ob denn die MSCI World für seine Vermögensverwaltungsstrategie die richtige Benchmark ist. Den Kunden interessiert, ob er Ziele erreicht, ob er zum Beispiel seine 2 Millionen, die er angelegt hat, am Ende mehr geworden sind, ob er daraus aus den Returns, also den Renditen leben kann oder ob die 500.000, die er jetzt hat, für die Rente reichen. Ne? Das sind so die Fragestellungen. Und da geht es dann eher um die Frage, wie strukturierst du das Vermögen? Wie planst du das Vermögen? Wie vergleichst du das, was der Kunde heute schon hat, mit dem, was er haben sollte? Also das ist vielmals das, was eigentlich den Mehrwert der Beratung eigentlich ausmacht. Das aber auch über die Jahre Das ist dann auch so eine Beobachtung, die wir hatten, das ist erst wiedergekommen. Eine Zeit lang haben die Banken alle nur standardisiert und versucht, dem Kunden alles selber zu verkaufen. Und dann hat man irgendwann auch gemerkt, okay, das wird schwer, gegen den MSCI World anzutreten, wenn du einfach was von der Stange verkaufst, was den MSCI World aus Sicht des Kunden kaum einen Mehrwert bietet. Und das ist das, wofür der Berater eigentlich dasteht. Also das Raison d'être.
Also das heißt, du baust Software für den Berater, der einen eher vermögenden Kunden berät dabei, aus seinem schon vorhandenen Vermögen noch mehr zu machen und das Ziel, was der Kunde gemeinsam mit dem Berater wahrscheinlich definiert oder möglicherweise auch schon vorgibt, zu erreichen.
Genau, genau. Und das reportet man dann noch auf dem Weg. Da gibt man auch gute Einblicke darüber, erklärt dann auch dem Kunden, guck mal, das ist die Weltkarte, hier bist du überall investiert. Du kannst dann sowas sagen, wie das war deine Performance, das ist das, so viel hat das zur Zielerreichung beigetragen. Auch natürlich, das ist der Benchmark. Ne? Deswegen habe ich da ein bisschen was anders gemacht, als vielleicht so ein klassischer MSCI World nur gehen würde. Du kannst die ganzen Attributionen, das ist auch, glaube ich, da noch eine These, die ich gerade habe, ist, Beratung wird wichtiger denn je in der heutigen Welt. Gerade mit den ganzen Veränderungen, die wir haben, was Global World Order und sowas alles angeht, glaube ich, dass du immer mehr die Situation hast, dass der Berater genau diese Mehrwerte erkennen muss. Er muss jetzt mehr verstehen, was ist beim Kunden wirklich zu tun und dann auch das übersetzen, indem er es dem Kunden erklärt einfach. Und das ist zum Beispiel auch das Reporting noch. Das heißt, die Wertschöpfung reicht vom Erfassen des Kunden bis hin zum Reporting und dann am Ende der Generierung der Orders.
Und jetzt ist der Berater schlauer als deine Software oder wird der Berater durch deine Software erst so richtig smart?
Ich glaube, es kommt auf den Berater an.
Ja, ich meine, weißt du, das fragt mich ja schon so ein bisschen. Also du sagst gerade, der Berater wird wichtiger denn je. Und das ist wahrscheinlich schon immer so. Wenn du halt einen sehr guten Finanzberater hast, war der wahrscheinlich schon immer wichtiger als denn je. Aber kannst du auch einen mittelmäßigen Berater durch deine Software zu einem sehr guten machen?
Das ist die Frage, die stelle ich mir auch oft.
Mhm.
Ehrliche Antwort ist, ich weiß es auch nicht. Weil man muss schon sagen, ich glaube eher an den 10x-Berater. Also ich glaube, dass es einen Berater gibt und das wird Technologie ermöglichen. Ich glaube, es wird einen Berater geben, der einfach 10-mal so viele Kunden mit einer sehr hohen Zufriedenheit, mit einem sehr guten Dienstleistungsspektrum bedienen kann, als der.
Warte, lass mich kurz verstehen. Also du meinst einfach, der Berater kann durch Technologie mehr Menschen betreuen und damit sozusagen, okay, verstanden, ja?
Total. Weil wir nehmen im Prinzip die ganzen Dokumentationsgeschichten nehmen wir ja raus. Also du musst ja ganz viel nachbereiten. Also wir haben mal gemessen, dass Kunden, bevor sie unsere Software einführen, teilweise 4 Stunden brauchen für ein Beratungsgespräch. Ja? Das heißt, der Berater, wenn er 2 Beratungsgespräche am Tag macht, ist der schon komplett ausgelastet. Und das ist natürlich was nicht der Zielzustand ist. Und wenn wir dann unsere Software einführen, kommen wir meistens runter auf das Beratungsgespräch plus 15, 20 Minuten. In der du nochmal alle Häkchen prüfst und sagst, okay, passt. Und dann hast du ein Beratungsgespräch abgeschlossen.
Ist also das der Prozess oder ist das die Vorbereitung und die Auswahl und dergleichen mehr? Weißt du, was ich meine? Also ist es einfach sozusagen nur das Blöde, was du sonst als Fax als Papier ausdruckst, als Fax noch versendest und oder was macht es aus 4 Stunden, 15 Minuten?
Total. Also das ist beides. Also es ist Vorbereitung und Nachbereitung. Also erstmal überhaupt das Richtige finden für den Kunden, ne? Also die richtige Anlagestrategie ermitteln. Dabei unterstützt unsere Software. Dann aber auch zu sagen, du hast dann ganz viel so MiFID 2 Pflichtabfragen, die ganzen schon mal reinzunehmen. Viele Dienste auch teilweise auf den Kunden zu verlagern. Also wir ermöglichen zum Beispiel auch, dass der Kunde selber Sachen ausfüllen kann, die sonst der Berater in der Dokumentation machen muss. Heißt auch, der Kunde kann eingebunden werden in die Gesprächsvorbereitung. Und diese Erleichterungen in der Vor- und Nachbereitung sind vor allem der Hebel, den wir haben.
Letztendlich habe ich manchmal das Gefühl, dass IKEA es uns allen vorgemacht hat, dass wir selber auswählen und dass wir es irgendwie auch selber aufbauen und nahezu alles mittlerweile eigentlich von uns im Self-Service gemacht wird. Das, was du gerade beschreibst, ist ja auch in Teilen Self-Service. Ich kenne das von meiner Frau als Zahnärztin auch. Die Anamnese macht der Kunde mittlerweile auch, der Patient ist es da, was wie auch ein Kunde ist. Macht das teilweise auch schon zu Hause oder mindestens mal im Wartezimmer. Und früher hast du das wahrscheinlich auch im Behandlungszimmer gemacht. Also so ist es wahrscheinlich jetzt bei dir auch so, dass du die Effizienz der Berater erhöhst dadurch, dass der Kunde, keine Ahnung, durch einen Link im Vorfeld bestimmte Dinge schon ausfüllen kann und damit die Effizienz steigt, ne?
Total. Also das ist das Effizienzargument. Das, was du gerade beschreibst, ist ja sogar noch ein Schritt weiter, dass du sagst, also, guck mal, wenn ich jetzt als Bank diese Software einführe, dann habe ich vielleicht, früher habe ich einen Touchpoint in meinem Kunden pro Quartal gehabt, das ist der Quartalsbericht. Den schicke ich raus, Performance war gut, Performance war schlecht und zwischendurch, wenn es schlimm läuft, nochmal ein Loss-Reporting. Was jetzt sich verändert ist auf einmal, du hast dann die Finanzplanung des Kunden drin. Du kannst auf unserer Software Vermögenswerte agieren. Das heißt, du hast diese ganzen Touchpoints, wo der Kunde eine Beziehung mit der Software und der Bank aufbaut, die dann dazu führt, dass du Gesprächsanlässe generieren kannst. Also statt quasi einmal pro Quartal was zu bekommen von einer Bank, einen Touchpoint, den der Berater in der Regel dann auch händisch durchführen muss, hast du jetzt die Möglichkeit, über die Software eine Kundenbeziehung aufzubauen, an die Bank zu binden, nicht nur an den RM. Ist ja auch oft so ein Schmerz der Bank, dass sie sagt, jetzt meine besten RMs, und deswegen da auf deine Frage.
RM ist Relationship Manager, ja?
Okay, die besten Berater, genau, danke. Die besten Berater, ich glaube tatsächlich, die besten Berater nutzen Software. Ich glaube, die schlechten Berater nutzen sie einfach nicht. Und deswegen ist deine Frage vorhin sehr schwer gewesen, zu beantworten heute. Und ich glaube, die besten Berater nutzen die Software, und die besten, wenn du das aber anfängst, hast du auch den Effekt, dass du nicht die Abhängigkeit als Bank von den besten Beratern auch ein bisschen reduzierst, weil du sagst, wir haben jetzt letztens eine Situation gehabt, da hat ein Bankvorstand mich angerufen und hat gefragt, Ralf, kannst du den Kunden wieder aktivieren? Ne? Ich sage, keine Ahnung, wovon redest du? Sagt er, ja, du, der Kunde hat gekündigt, aber der möchte die Software weiter nutzen. Jetzt stand natürlich erstmal die Frage im Raum, wie ist der überhaupt dazu legitimieren? Also was kann ich jetzt überhaupt tun rechtlich? Den wieder aktivieren geht ja nicht. Aber daran merkt man halt, wie die Kunde-Bank-Beziehung, ne, über so einen digitalen Dienst auf einmal sticky wird, die vorher mit dem Relationship, also mit dem Berater gegangen wäre.
Ja, und das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also das heißt, du hast verschiedene Arten von Frontends, weil, also du hast natürlich eine Software, die läuft irgendwo wahrscheinlich im Backend, aber du hast wahrscheinlich zwei verschiedene Frontends. Einmal auf der einen Seite für den Relationship Manager, also für den Berater der Bank, und auch ein Stück Software für den Endkunden, nenne ich ihn jetzt mal, also genau, für den Kunden der Bank, ja?
Total. Genau, und das ist auch ein Novum für viele Banken, dass sie halt den Kunden so sehr auf diese Reise mitnehmen. Das kann man bei uns konfigurieren, man kann sagen, das möchte ich jetzt dem Kunden zeigen, das möchte ich dem Kunden nicht zeigen. Das kann man dann so weit konfigurieren, dass man dem Kunden auch je nach Interessenslage des Kunden quasi was zuspielen kann oder nicht.
Ralf, was sind eure typischen Wettbewerber? Sind das Eigenanwendungen von Banken, oder wen siehst du eigentlich als Wettbewerber, und gegen wen musst du dich immer durchsetzen?
Genau, das ist viel Eigenentwicklung noch. Heute stand auch, ja, ist auch viel noch on-premise tatsächlich. Auch da ist man, also wir sind ja Cloud-Anbieter. Es gibt Anbieter, die sind on-premise, und dann ist eine Ausschreibung für on-premise gebaut, und wird das gleich sehr, sehr schwer für uns. Das sind aber auch...
Das wird immer noch on-premise auch angefragt?
Also in Deutschland immer weniger. In Deutschland ist das mittlerweile, glaube ich, den letzten RFP, den ich auf on-premise bekommen habe, weil vorletztes Jahr. In der Schweiz habe ich das heute. Also gerade wirklich laufen, dass wir versuchen, die Kunden zu sagen, hey, bitte, 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 überlegt euch das nochmal. Ne?
Kannst du eine Local Cloud laufen lassen?
Okay, genau, das ist dann so der Zwischenkompromiss, den man dann geht, genau. Und deswegen, das ist ein großer Wettbewerb. Und dann hast du halt viele Firmen, die so in der Größenordnung, also das ist ein unheimlich fragmentierten Markt. Du hast viele Firmen, die haben 2 Kunden oder 3 Kunden. Die sind dann irgendwie 10, 15, 20, 30 Jahre alt teilweise, ne? Und die leben mit diesen 2 Kunden und haben 10 Mitarbeiter. Das hast du noch viel in diesem Markt.
Mhm.
Und dann hast du so ein paar neuere Anbieter, wie wo wir dann noch zu zählen, glaube ich. Und dann hast du halt so ein bisschen die Kernbankensystemanbieter, die so ein bisschen nach vorne auch tun. Aber die tun das dann nur so sehr halt. Die haben nur so Formulare, die kann man als Berater zwar auch nutzen, aber da ist jetzt keine Customer Experience Plattform.
Also die Avaloks dieser Welt oder eher so die Finanzinformatik, und oder in welche Richtung denkst du da bei Kernbankanbietern?
Genauso die Avalok, Temenos, diese Spieler, und die Finanzinformatik hat mit US Plus ja sogar ein relativ modernes Beraterfrontend auch dabei schon.
Auch für das Thema Wells?
Ich würde sagen, also ich drücke mich um die Antwort.
Okay.
Da muss ich die Diplomatie einfach in einzelnen Kundensituationen oder so, wenn das dann potenziell nicht werden, da muss ich dann auch erfolgreich sein.
Jetzt haben wir ja gerade schon viel über Berater gesprochen, und du hast ein bisschen beschrieben, wie der Berater euch nutzt und was so eigentlich aus deiner Perspektive der Best Case ist, nämlich dass der Berater euch, eure Software, gemeinsam mit dem Kunden so nutzt, dass er selber seine Effizienz steigert und die beste Beratung macht. Aber nochmal so einen kleinen halben Schritt zurück. Wie viel Software-Play ist Wells mittlerweile? Weil das war ja wahrscheinlich früher ganz häufig so ein typisches Ledermappen-Füller-Business.
Genau. Da gab's, das war klassisch wie die Rolodex. Dann hast du dein Notizbuch und das schwarze Buch geht mit dem RM. Und dann mit dem Berater, dann stehst du wieder bei Null da.
Ich habe jetzt mal den RM, kannst du benutzen, wenn man jetzt erklärt.
Sehr gut. Genau, nee, also es war lange auch die Perzeption, dass halt eben dieses Business nicht so digitalisierbar ist, weil es so auf Vertrauen basiert und so weiter. ich persönlich habe diese These nie wirklich nachvollziehbar gefunden, weil es ein Business oder ein Geschäft ist, das auch auf Intelligenz beruht. Und wenn es ein Geschäft ist, das auf Intelligenz beruht, also diese Investment-Intelligenz, dann brauchst du einfach auch etwas, was diese Intelligenz darstellt. Dann musst du als Berater auch einfach zeigen, dass du auf dem neuesten Stand bist, dass du technisch mitgehen kannst. Und ich würde persönlich niemals zu einem Berater gehen und auch, ich kenne auch viele, die nicht Technologieunternehmer sind, die sie einfach sagen, wenn die Software schlecht ist oder wenn das Ganze drumherum schlecht ist, das Reporting blöd aussieht, die keine Mobile-App haben, dann ist das irgendwie nicht meine Bank. Und das sieht man immer mehr. Und deswegen glaube ich auch, was die Privatbanken langsam ernst nehmen müssen, ist, dass wenn so Firmen wie eine Revolut oder eine Trade Republic, die haben auch die Konten der Vermögenden mittlerweile. Das unterschätzen viele Privaten. Wir denken mal, meine Kunden gehen da nicht hin. Ne? Spätestens mit der Erbengeneration und vielleicht da auch. Wir haben ja gerade diese Studie mit als Co-Autor rausgeben dürfen mit Capgemini, wo wir den Great Wealth Transfer mal definiert haben. Wir gehen aktuell davon aus in diesen Schätzungen, dass 60% des beratenden oder verwalteten Vermögen auf dieser Welt in den nächsten 10 Jahren den Eigentümer wechselt. Also vererbt wird, die Boomer-Generation, die langsam übergibt, oder durch New Wealth, also sprich Unternehmer, die, wir haben ja jetzt seit einigen Jahren auch das Ökosystem, die Exits hier in Deutschland mittlerweile, dass aus dieser Community heraus auch einfach Vermögen entsteht, das dann eben wechselt. Und dieses Vermögen, diese 60%, das ist ja eine unheimlich große Zahl, ein unheimlich großer Markt, der ist halt sehr likely to change. Also der ist sehr wahrscheinlich, dass er die Bank wechselt. Weil er sich sagt, okay, warum soll ich zur Bank meiner Eltern gehen? Warum soll ich zu einer Bank gehen, wenn ich jetzt Technologieunternehmer bin, die keine App hat, die keine coolen Auswertungen hat, wo ich 5-mal hingehen muss, bevor ich meine erste Depoteröffnung geschafft habe? Auch das ist heute Realität immer noch. Und da stellt mir mal die Frage, glaubt ihr wirklich, der Kunde kommt so oft wieder? Oder, ich meine, ihr fahrt es ja. Also Antwort ist nein, wie selber.
Ich war ja kurz auf eurer Konferenz, die ihr ja auch einmal im Jahr macht. Und dort hat Max Litten von Lemon Markets, der ja auch schon mal hier im Podcast war, auch darüber gesprochen, was jetzt die Kollegen von, es war nicht Revolut, sondern die Kollegen von, das amerikanische Vorbild von Trade Republic, Robin Hood, danke, was Robin Hood gerade macht, nämlich, dass sie auch in diesen Bereich Wealth reingehen. Wir haben jetzt gerade auch die Ankündigung gehört von Revolut im Newsletter bei Heinz-Roger Doms, diese Woche, glaube ich, nochmal hochgekommen, dass die auch in den Bereich Wealth reingehen wird. Das unterstreicht ja komplett deine These. Was glaubst du, wozu wird das führen, dass die wirklich aus dem Bestand ganz viel rüberziehen werden oder ist es eher so, dass die von unten wachsen werden?
Ich glaube beides. Du hast das vielleicht, die beste Analogie, die wir gerade haben, sind Depotanbieter, Depotbanken und Trade Republic. Ne? Also das Spannende ist ja, wenn du guckst, wie Trade Republic ist jetzt, glaube ich, ich habe letztens die Zahl gesehen, die habe ich auch nicht glauben können, fast wie bei 8 Millionen Kunden weltweit. Ne? 8 Millionen Kunden.
Davon wahrscheinlich mehr als 2/3 in Deutschland.
Genau. Und jetzt guckt man sich mal an, wie viele Depots die großen Depotbanken hier, also ING, Consorsbank, ne, kommen direkt. Ich glaube, die sind alle bei 1,5 bis 2, manchmal bei 2,5 bis 3 Millionen Depots. Und Wachstum ist flat. Also nicht flat, aber vielleicht so 5-10% in den in den Assets, ne, in den Depots wahrscheinlich noch weniger. Und
Ralf, lass mich einmal kurz einhaken. Und ich habe es gerade selber nochmal ganz kurz erlebt. Für meine Tochter ein Trade Republic Depot eröffnet, also ein Kinderdepot. Ich bin Kunde gewesen, meine Frau war es bisher nicht. Da wir aber halt beide Sorgerecht unserer Tochter haben, ist der Weg, den meine Frau jetzt zur Legitimierung des Kontos meiner Tochter gehen muss, der, die App downzuladen und selber in Anführungszeichen Kundin zu werden. Also da wird nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Geburtsurkunde oder irgendwas oder ein Video-Ident gemacht, sondern sie wird Kundin. Also einfach auch unfassbar geschickt auf die Art und Weise, nicht nur ein Kind onzuboarden, sondern wahrscheinlich in sehr, sehr häufigen Fällen noch einen weiteren Ehegatten oder halt die Ehegattin auf das Thema draufzubringen. Ne?
Absolut. Und ich glaube, das wird auch ein Vorbild werden für einige, weil wenn du ein Kinderdepot eröffnest und dann noch die Geburtsurkunde im Original verschicken musst, ne? Also auch solche Sachen gibt es ja. Ne? Und dann denkst du dir teilweise, warum macht ihr euch uns das so schwer, mit euch zu arbeiten? Ich habe ein anderes Beispiel für dich, Holding, ne? Also vermögensverwaltende Gesellschaften. Wenn du eine Holding onboarden willst bei einer Bank, dann ist das so eine Kladde. Digitale Prozesse kaum, Termine brauchst du im Durchschnitt 3. Mhm. Und wenn du wirklich alles parat hast vorher, ein LEI und die ganzen, ne, also Legal Entity Identifier und sowas alles, ne, dann bist du bei einem riesen Aufwand, den du machen musst bei einer Bank, um Kunde zu werden, nicht digital. Und was dann oft passiert ist, du brauchst einfach diese ganz vielen Termine und die machst du ja nicht mit einer Bank, machst du ja in der Regel mehrere Gespräche. Und ich wette, ganz viele Banken haben das nicht auf dem Schirm, dass sie da einfach von dem Kunden nichts mehr hören, weil der einfach woanders ist. Der hat dann, und wenn ich jetzt bei Trade Republic wieder, Beispiel, ne, full KYC bin und jetzt gibt's gerade ein Liquidity-Event, ne, dann kriege ich demnächst auch vielleicht die Möglichkeit, dort meine Holding hochzubringen, ne, und dann kann man auf einmal dann dort anfangen, schnell. Fängst du damit an? Wechselst du dann nochmal? I don't know. Oder wird es dann eher so ein Modell geben, wo dann die Banken versuchen, oder wo der Trade Republic sagt, ich mache dann ein Premium-Berater-Modell, ne, und kannst ja als Berater mit draufschalten oder sowas, vielleicht kommt auch sowas. Also ich glaube wirklich, das ist jetzt die Zeit, die nächsten 10 Jahre, in denen die Banken diesen Wealth Transfer und die New Wealth Creation einfach erleben müssen, können, aber auch sich dafür bewegen müssen.
Dann lass doch mal so ein bisschen nochmal darauf gucken, was in den letzten 10 Jahren passiert ist. Und das ist ja vielleicht irgendwie so der Start gewesen zu dem, was du auch gerade beschreibst. Also wir haben gerade beide schon darüber gesprochen, dass ihr mal darüber nachgedacht habt, selber Robo-Advisor zu sein, dann ein bisschen Software wie so Robo-Advisor zu machen, so vor 10 Jahren. Und dann kam halt irgendwann das Neo-Trading. Wie hast du das beobachtet in den letzten 10 Jahren? Gab es irgendwann so einen Moment, wo du sagtest so, krass, jetzt hat es gerade irgendwie echt abgehoben? Also die Fantasie war ja immer da, aber so eine richtige Robo-Advisor-Quote gab es dann nicht vor 10 Jahren. Aber irgendwie hat man das Gefühl, du hast gerade 8 Millionen bei Trade Republic genannt, dass da doch eine Dynamik reingekommen ist, ne?
Ja, also ich würde sagen, bei Neo Brokerage in Deutschland auf jeden Fall. Ja, da haben wir 100 Milliarden AUM, ist ja Trade Republic, ne? Scalable musst du jetzt auseinander dividieren, was AUMs von Brokerage, was AUM von Vermögensverwaltung ist.
Und wobei ich da wahrscheinlich davon ausgehen würde, dass es wahrscheinlich 80-20 ist.
Ja, ich hätte wahrscheinlich 70-30, aber in der Ecke, genau. Und das heißt, wenn du das jetzt so nimmst, dann siehst du einfach, dass der Robo-Advisor-Markt, den ich jetzt so auf 10 bis 20 Milliarden schätzen würde, ne, bereinigt um dieses Scalable-Effekt, ne, dann bist du einfach mal bei 10% von den Assets, die Neo-Broker eingeholt haben. Ne? Und die Robo-Advisor sind 25 in Deutschland. Das heißt, du siehst auch eine brutale Konzentration auf diese Brokerage, Neo-Broker, die beiden Scalable und vor allem Trade Republic und die Vermögensverwaltung, also die klassischen Robo-Advisor, sind verhältnismäßig dann klein geblieben. Also da, wenn du 10 Milliarden mal als Beispiel nimmst und jetzt immer die Frage, was rechnest du dazu, die Corporates rein oder raus, also die von den Banken gebauten, und dann kommst du am Ende, wie gesagt, auf 25 Anbieter, die sich 10 Milliarden teilen, und das ist dann im Durchschnitt nicht mehr, da bleibt nicht wahnsinnig viel für gesunde Geschäftsmodelle über. Was du aber auf der anderen Seite sehen kannst, und das ist jetzt die deutsche Betrachtung, in den USA ist das ein ganz anderes Spiel geworden. Jetzt hast du da Vanguard und Schwab, die beiden großen. Jetzt hast du aber auch eine Wealthfront. Da kannst du ja wenig externe Effekte reinrechnen, wie bei Vanguard und Schwab, wo du die Frage stellen kannst, was ist jetzt ETF originär, was ist jetzt Robo-Advisor. Aber so eine Wealthfront beispielsweise, letztes Jahr, die Zahlen waren brutal beeindruckend. Die haben dann irgendwie 50 Milliarden AUM, machen damit 200 Millionen Umsatz und 40 Millionen EBIT, und das Ganze mit einer 100-prozentigen Wachstumsrate, noch über 100%, ne? Und du sagst, das kann brutal gut skalieren.
Ist das das Spannende eigentlich an dem ganzen Thema Wealth und an dem ganzen Thema möglicherweise auch Robo-Advisor oder Vermögensverwalter, dass es wirklich diese Art Hockeystick gibt?
Ja, also das denke ich schon. Also wenn du eine Investment-Hypothese dafür hast, ist es ganz klar die. Du hast einen brutal hohen LTV, also Lifetime Value der Kunden, weil die in der Regel sehr, sehr lange bleiben. Du hast zwei Wachstumseffekte, die Kunden zahlen Geld nach. Und die Assets steigen an Wert. Okay. Und wenn du jetzt sagst, der durchschnittliche Vermögensverwaltungsanleger hat irgendwie eine Return von 7%, dann wächst du 7% aus dem Bestand. Dann haben die meisten noch Geld, was sie nachschießen. Ne? Wächst du nochmal darüber. Und ohne neue Kunden, also ohne nur einen neuen Kunden gewonnen zu haben, ne? Wenn man annimmt, dass die Leute noch irgendwie 5%-Punkte dann an Sparen reinbringen, ne? Hast du einfach schon mal aus dem Bestand einen NRR, der halt irgendwie über 110 liegt, ne?
Oder halt noch die Dividende ausgezahlt wird und wieder reinvestiert wird.
Genau, das ist halt die Beauty. Also das ist die Schönheit daran. Also du kannst halt, wenn du mal richtig in Schwungmasse bist, Wenn du also richtig skaliert bist, ist das ein brutal interessantes Geschäft, weil du halt hohen LTV mit hoher Profitabilität, hohen Grenzmargen betragen kannst.
Jetzt guckst du ja schon seit langer, langer Zeit auf das Thema drauf. Warum haben es denn dann die Robo-Advisor, die ja jetzt irgendwie nicht total bescheuert sind und Vermögensverwaltung ist ja jetzt grundsätzlich nichts Doofes, nicht geschafft im Vergleich zu den, oder was haben die Neo-Broker, die Neo-Trading-Anbieter wie Trade und wie Scalable anders gemacht? Deshalb meinte ich gerade, was gab es da möglicherweise für einen Punkt, für einen Tipping-Point, dass die halt so abgehoben sind? Also hast du irgendeine Erklärung dafür oder war es, wie so viele Dinge in den letzten 10 Jahren, Corona oder was auch immer?
Ich glaube, Corona hat brutal geholfen, ja. Die Leute noch einmal, weil Robo-Advisor, ja, eigentlich, die sind für wenig Zeit und viel Geld, ne? Das war jetzt mal die Idee.
Verstanden?
Genau. Bei Brokern war es ja immer viel Zeit und eigentlich weniger Geld. Das hat sich aber komplett verändert. Also das war die These damals, ne? Das hat sich nicht bewahrheitet. Tatsächlich gehen die Durchschnittsdepots auf Trade Republic auch, glaube ich, stark steigend. Und ich kenne auch, ich habe auch Bekannte, die da echt deutlich mehr Geld mit verwalten mit Trade Republic, FedEx oder Co., als man so denkt. Oder als die Privatbanken manchmal auch wahrhaben wollen. Aber auf die Frage, warum hat das eine funktioniert, das andere nicht? Wir sehen ja in den USA, wie gesagt, da ist es hängt, glaube ich, viel an den einzelnen Unternehmen. Und in den USA sehen wir mit Robinhood und Wealthfront oder Betterment oder den anderen keinen, also es ist auch eine Diskrepanz da, ja, aber die ist nicht so deutlich, ne?
Also auch Robinhood ist deutlich größer, willst du sagen?
Ja, ist deutlich größer, aber es ist nicht so deutlich der Gap wie in Deutschland. Also da gibt es einfach im Robo-Advisor echt gut profitable, starke Unternehmen, ne? Und in Deutschland haben wenige diesen Sprung über diese 300-Millionen-Marke, ab der du dich einigermaßen vernünftig profitabel aufstellen kannst, geschafft. Das kann an uns Deutschen liegen.
Wer hat es denn überhaupt geschafft, wenn du mal hochrechnest oder wenn du drauf guckst?
300 Millionen, also ich meine definitiv eher Scalable. Ich weiß jetzt nicht, ob der Comdirect-Robo, der zählt, glaube ich, auch dazu. Querion, meine ich, hat es geschafft. Ich weiß nicht, ob Ginmon das noch mitgeschafft hat. Mit Sicherheit habe ich auch Liquid dann noch dabei, wenn du die als Robo-Advisor zählen möchtest. Also das haben vielleicht so 5, 6 geschafft dann.
Genau. Das genossenschaftliche Ding möglicherweise noch, ne?
Ja, genau. Das ist dann immer sehr komplex, was du zählst und was du nicht zählst. Mhm. Ne? Je nachdem, wie das konstruiert ist. Genau. Genau. Ich würde sagen, die haben das geschafft. Und das war es dann auch wahrscheinlich schon. Und das ist halt auch was, wo du dann merkst, es gibt ja keine Wealthfront, keine Betterment. Und Scalable hat es ja auch, wie gesagt, dann eher im Brokerage geschafft. Es kann uns Deutschen liegen, dass wir einfach gerne die Kontrolle noch mögen. Ich glaube, es liegt auf jeden Fall daran, dass wir eine hohe Erstanlegerquote bei Trade Republic sehen. Also Leute, die das erste Mal angelegt haben. Und Erstanleger, und vielleicht ist deswegen ist auch noch zu früh, die Robo-Advisor als abzustempeln. Weil wenn du jetzt sagst, du hast die Erstanleger, die erstmal mit Brokerage anfangen und dann irgendwann, wenn eben Zeit und Geld sich verändern, dann auch vielleicht noch auf einen Robo-Advisor gehen, dann kann das durchaus noch kommen. Ich finde diesen Ansatz, den Eric mit Scalable da gewählt hat, zu sagen, ich mache so Double Play, das kann schon funktionieren oder kann gut funktionieren. Und ich glaube deswegen, es kann auch noch sein, dass es einfach eine Frage der Zeit ist.
Naja, möglicherweise auch dann, wenn halt eigentlich sind die Zeiten ja volatil, aber irgendwie reagiert der Aktienmarkt oder der Markt momentan noch nicht irgendwie auf diese volatile Weltlage, insofern, dass man wirklich das Gefühl hatte, man bräuchte immer wieder einen Berater momentan. Die meisten sehen ja wirklich die ganze Zeit immer nur eine relativ, dann doch einigermaßen steile Kurve nach oben, ne, wenn du dir die Märkte anguckst über die letzten 8 Jahre. Ne?
Mit einigen gibt's ja. Genau.
Ja, aber das meine ich ja. Also wenn du sie einfach mal die Dips kurz rausnimmst und die Linie drüber legst, dann geht es ja dann doch nahezu Quartal für Quartal nach oben. Also ich glaube, ein längeres Dip als wie mal 6 Wochen oder sowas hast du wahrscheinlich nicht gesehen in den letzten 8 Jahren.
Ich bin bei 2022, würde ich sagen, das hatten wir da. Aber
vielleicht ein Quartal mal.
Genau, sonst habe ich sogar 2, 3. Aber du hast schon recht. Also im Prinzip, und das ist aber die Frage, ist das eine Gesetzmäßigkeit, dass es so bleibt?
Weil nee, auf jeden Fall nicht. Deshalb meine ich das. Also möglicherweise kommt genau damit irgendwann dann doch nochmal der Wandel, dass die Leute dann nicht irgendwie komplett abhauen, hoffentlich wieder aus dem Kapitalmarkt. Das wäre schrecklich. Das hätten wir so ein bisschen so unser deutsche Telekom-Effekt. Wobei alle, glaube ich, die damals Telekom behalten hätten, heute super glücklich wären, wenn man auch da mal wieder langfristig guckt, weil die Aktie hat sich ja wirklich so gut entwickelt, wie wahrscheinlich keiner erwartet hätte. Aber das kann natürlich dann schon immer dazu führen, dass plötzlich dann auch der Berater und plötzlich vielleicht dann auch andere Produkte wieder in den Fokus kommen, ne? Weil das ist ja, glaube ich, schon etwas. Also du hast ganz am Anfang vorhin über den MSCI World gesprochen. Das war ja schon so eine MSCI Worldisierung in den letzten Monaten und fast Jahren hatten, ne?
Total. Und deswegen, das ist auch die Ungewissheit der Zukunft, dass, ob das so bleibt. Du hast Pro-These und Gegenthese. Ich habe mich heute noch mit einer Chief Investment Officer eines Family Offices getroffen, eines Family Offices. Habe genau das diskutiert. Also auf der einen Seite hast du halt im auch diese Large Caps, Mega Caps, also diese riesengroßen Klumpen in dem MSCI World. Es gibt ja, der MSCI World wird am Ende getrieben wieder durch so 7, 15 Firmen, je nachdem, wie du schneidest, ne? Und dass diese Megacaps, wie sie auch genannt werden, halt einfach eine hohe Kombination aus Wachstumsrate und Profitabilität haben. Das gab es früher gar nicht so bei Megacaps. Also riesengroße Firmen, die du früher hattest, die sind nicht mehr stark gewachsen oder waren in der Regel nicht so in der Profitabilität drin. Und wenn du jetzt vergleichst wie eine Walmart oder eine Google oder eine Microsoft, Nvidia oder ähnliche aufgestellt sind, kannst du halt schon sagen, okay, irgendwo ist da ja schon noch Wert da. Also im Sinne von, da ist viel Wert da. Das sind halt werthaltige Firmen. Und deswegen glaube ich, auf der einen Seite hast du dieses Thema, dass die USA unheimlich starke Firmen produziert hat und die heute unheimlich stark sind. Und auf der anderen Seite hast du halt diese Gegenthese, dass wir in einer eventuell sich verändernden Weltordnung stehen, in der wir eventuell eine veränderte Dollardominanz sehen werden. Und damit halt auch, wenn du ein gewisses Anlageziel hast, du anders drüber nachdenken musst, als du es vielleicht vor 10 Jahren gemacht hast, wo die Aussicht klarer war.
Ja, und ich meine, du siehst es ja. Ich glaube, der DAX hat irgendwie, oder ich glaube, der Eurostox fast schon, hat jetzt das erste Mal, glaube ich, das erste halbe Jahr den Nasdaq, glaube ich, outperformed, ne?
Ja, genau. Also es ist auch genau so eine Folge davon, dass viele gerade sehen, dass man eher Flucht wieder nach Europa hat und solche Effekte. Und das merkt man schon, dass auch durchaus da Berater manchmal helfen, einem gute Entscheidungen zu treffen.
Der gute Berater.
Der
gute Berater.
Der gute Berater, genau. Nicht unbedingt jeder, genau. Also gab es ganz viele auch negative Beispiele. Ich glaube deswegen, die Frage ist wirklich, und die kann keiner beantworten seriös, ist, wirst du in 10 Jahren wieder sagen, hey, der MSCI World hat eigentlich 90% von allem geschlagen? Oder wirst du sagen, okay, weil er sich auch umgewichtet hat, ne, dementsprechend, weil es sind ja Gewichtungsfaktoren drin. Oder wirst du halt sagen, es hat irgendwas sich verändert, fundamental, was halt die Bewertungslage verändert hat?
Eine ganz kurze Side-Note am Rande, das ist ja, glaube ich, vielen gar nicht so richtig klar, aber der größte Profiteur von dem ganzen ETF, Hype, ist ja in der Tat wirklich der Anbieter MSCI, ne?
Der Indexanbieter.
Schon Wahnsinn, ne? Niemand weiß eigentlich, dass die eigentlich sozusagen fast noch mehr als Schippe und Spitzhacke sind, ne?
Ja, das ist ein super Beispiel. Du hast da wirklich Anbieter, die in der Wertschöpfung, die Namen kennt man dann, ne? Aber der Indexanbieter, der hat sich damit richtig, richtig reich gemacht mit diesem.
Und der Produktanbieter ist ja auch mehr oder weniger austauschbar.
Genau, und das ist auch eine strategische Frage. Also was machst du jetzt als Asset Manager, ne? Was machst du als Bank? Die Indexanbieter haben ihre Strategie, ne? Was machst du aber als Bank für eine Differenzierung? Wie stellst du dich sicher, oder als Asset Manager, wie stellst du sicher, dass du da in dieser Welt differenziert wahrgenommen wirst von den Kunden? Oder musst du halt einfach nur eine unheimlich effiziente Werkbank stellen, ne? Was ja auch eine ganze Strategie verfolgen.
Was ist denn da deine These, wenn du darauf guckst, so für die nächsten Jahre? Also wenn du auf die Player guckst, du hast auf der einen Seite die Neo-Broker, du hast die Private Banks, du hast die Produktanbieter, über die wir jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen haben, also die Asset Manager. Du hast die Indexanbieter, und wenn wir mal davon ausgehen, die Weltlage hat sich ja, oder die Weltordnung hast du es, glaube ich, gerade genannt, verändert sich ja gerade schon. Also ich glaube, wir müssen nicht mehr davon sprechen, dass wir vielleicht eine veränderte Weltordnung haben, sondern wir haben auf jeden Fall gerade eine, die sich verändert. Was glaubst du denn, wer hat die besten Chancen? Also die Neo-Broker haben ja die letzten 10 Jahre ziemlich abgeräumt. Und wahrscheinlich kann man sagen, die Index-Provider super abgeräumt. Und wahrscheinlich auch die Passive-Product-Anbieter haben ziemlich gut am Markt performt. Sind das auch die aus deiner Perspektive, die in den nächsten 10 Jahren, in Anführungszeichen, das Rennen machen?
Also die Vorzeichen stehen gut dafür. Also du siehst auch schon, dass so eine BlackRock sich auch mit Technologie differenziert. Also wenn du dir Aladdin anguckst, das ist diese Rechenkern-Engine mittlerweile um Frontend und sowas auch erweitert, die BlackRock auch an Banken als Software verkauft. Ne? Das wissen viele gar nicht, dass der große Asset Manager eigentlich auch so ein Geschäftsfeld hat, was sehr, sehr stark
und auch anderen Asset Managern?
Und auch anderen Asset Managern, genau. Und das heißt, du hast schon auch, auch die überlegen sich natürlich, was ist mein großes Risiko, ne? Also auch die ETF-Anbieter oder Asset Manager, die Indexanbieter haben natürlich auch ein gewisses Risiko drin, weil das ist ja eine Marke. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du hast eine, jetzt mal ein Beispiel an, was ich vorhin gesagt habe, ne? Eigentlich interessiert den Kunden seine Zielerreichung und er will am Ende wissen, ob er gut diversifiziert ist. Das sagte mir der MSCI World. Das ist ja dieses Meme der guten Differenzierung, ne? Diversifizierung. Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob wir über 50% gerade wieder sind im Cluster USA oder ob es gerade wieder ein bisschen unter 50. Also das ist ja ein riesen US, man nennt mal Exposure, also US-Abhängigkeit in dem MSCI World. Aber dennoch, es ist dieses Gedankengut der Differenzierung da drin. Und das ist eigentlich nur eine Marke, wenn wir es ganz ehrlich nehmen, weil diese ganzen Rechenoperationen dahinter, dieses Rebalancing und vieles andere, das ist etwas, das ist eine technische Operation. Das heißt, auch deren Business ist nicht unangreifbar. Und am Ende, ich glaube, was sich in der Zeit gerade auch auf was KI für einen Einfluss haben wird, wissen wir heute noch gar nicht so richtig. Ich habe privat mal gebaut, gerade mit Manus, mit ChatGPT und dann mit Zapier, so ein Tool mit dem, also ich nenne das Trusted Advisor, Travis kurz, ne? Da habe ich dann mal so meinen eigenen Rechtsanwalt, Steuerberater/Finanzberater gebaut, privat in 10, 20 Stunden. Ne, der mich jetzt gerade mal so ein bisschen hinterfragt, da habe ich die ganzen Informationen von Banken immer reingeladen und mal geguckt, einfach wie gut ist der da geworden. Und jetzt habe ich mal ein, zwei Bankberater mal da drauf geschickt und gesagt, sprich mal mit dem und ich schlag dir mal was vor und ich gucke mir deinen Chatverlauf an. Das hat schon echt ein sehr, sehr großes Potenzial auch in der Veränderung. Deswegen, ich glaube immer, es ist schwer, eine Welt zu bauen für Sachen, die sich verändern. Es ist einfacher oder du bist besser beraten als Unternehmer, für etwas zu bauen, was sich nicht verändert. Und, also, das ist ein Quote von Jeff Bezos, also ist nicht von mir. Nicht aber unheimlich erleuchtend. Habe ich nämlich lange falsch gemacht. Ich habe lange für die Veränderung gebaut und jetzt bin ich halt wirklich in dem Modus zu gucken, was sind die Sachen, die eigentlich konstant sind. Und konstant sind Sachen wie dass Kunden irgendwie eine gute Anlageberatung haben wollen, die ihre Ziele erreicht. Wie immer die geleistet wird, von wem immer, egal. Ne? Dass sie wahrscheinlich die persönliche Nähe eines Menschen bei wichtigen Entscheidungen heute noch suchen. Das kann sich jemand verändern, noch ist es, würde ich sagen, so. Und ich glaube, dass halt die Anlage effizient, günstig und schnell sein muss. Das ändert sich. Und ich glaube, für die Sachen musst du bauen, als Privatbank, als Asset Manager, eigentlich als jeder, und den Kundenzugang halten. Wenn du das verlierst, den Kundenzugang verlierst, dann ist nämlich der Rest out of your control. Also dann kannst du den Rest nicht mehr kontrollieren. Und ich glaube deswegen unheimlich spannende Zeiten, unheimlich tolle Zeiten für Software.
Aber was glaubst du denn, wer die beste Chance hat, den Kundenzugang zu halten, beziehungsweise lass noch mal ganz kurz diese 10-Jahre-Perspektive einnehmen. Wir hätten uns ja nicht vorstellen können vor 10 Jahren, auch wenn wir damals beide wahrscheinlich schon die Kollegen von Trade Republic gerade so kennengelernt haben, dass die wirklich, und ich will jetzt nicht immer alle nur Props an Christian und Team schicken, aber ich glaube, wir hätten uns nicht vorstellen können, dass halt gerade diese Sparquote uns Sparer, Sparpläne, dass die Sparpläne so eine Relevanz auch im Aufbau von AOM hatten. Glaubst du, dass die diejenigen sind, die die nächsten 10 Jahre auch dominieren werden? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass zum Beispiel ein BlackRock oder andere Asset Manager selber versuchen werden, die Schnittstelle zum Kunden zu bedienen und selber diejenigen sein werden, die halt diesen Wealth Shift, den du ja gerade auch angesprochen hast, mit zu beeinflussen und mit zu gestalten?
Wenn ich das wüsste, ja?
Ja.
Also du hast vollkommen recht. Ich hätte damals nicht auf Trade Republic gewettet und das jetzt wirklich mit dem allerhöchsten Respekt davor, was das für eine unternehmerische Leistung war. Hätte man das nicht damals, und wir haben ja darüber auch gesprochen, oft zu der Zeit. Ne? Ja. Das war jetzt nicht uns beiden so klar, dass wir gesagt haben, hey, das ist einfach die Idee, das wird so groß. Ne? Und ich glaube, das muss man einfach anerkennen.
Ja, wobei man muss sagen, dieses Click-Click-Trade, was Christian schon damals auf seinem Bankathon gesagt hat, das hat mir damals auch schon immer eingeleuchtet. Also diese ganzen Ordermasken haben mich damals schon völlig verrückt gemacht. Und das radikal zu vereinfachen, da habe ich schon durchaus damals eine Chance gesehen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es... Ich hatte einen Aha-Moment. Und jetzt will ich nicht der alte Mann erzählt vom Krieg machen, aber ein Aha-Moment im Figo-Office, als wir damals die ersten Beta-Zugänge zur Trade Republic-App hatten und plötzlich mein ganzes Sales-Büro immer da saß und plötzlich getradet hat. Und das war etwas für komplett Neues. Ne? Und das waren jetzt keine Menschen, die unfassbar wohlhabend waren, sondern die haben halt das wenige Geld, was du im Startup verdienst, was sie über hatten, sofort angefangen zu traden. Und da dachte ich so, krass. Also und das war jetzt nicht Gamification pur, aber natürlich war das eine Mischung aus super einfach und natürlich irgendwie auch so, ey, was passiert denn hier gerade? Und da habe ich gedacht so, ui, da ist wirklich gerade echt ein Change drin und diese wirklich nochmal, diese drastische Reduzierung der Ordermaske war, glaube ich, einfach echt ein totaler Winning-Faktor.
Und ich glaube, wenn wir jetzt heute drauf gucken, würden wir sagen, wir waren dumm, dass wir es damals nicht gesehen haben, weil eigentlich ist es genau eine Sache, die sich nicht verändert. Die Leute wollen keine Friktion beim Ordern. Ne? Ja. Total, ja, also rückwirkend total klar. Ne?
Und vor allen Dingen will keiner darüber nachdenken, ob er jetzt um 25 Orderplätze auswählt. Ja. Ich habe gerade mit meiner Tochter, die gerade ihr Depot umzieht, die muss gerade Teile ihres Depots verkaufen. Und die immer so, Papa, was muss ich hier tun? Das ist ja ein einziger Graus.
Das stimmt. Und ich glaube, das ist die Frage, was sind die Sachen, die sich auch in Zukunft da nicht verändern werden? Ich meine, damals, worauf haben wir gewettet damals? Wenn du dich an unsere Gespräche vor 10 Jahren erinnerst, ne? Dann waren das ja so Sachen wie Apple, Google und so weiter übernehmen die Kundenschnittstelle und der Rest ist tot. Ne? Das war ja so eine These, die damals auch existierte. Ne? Und auch mit derselben Hypothese dahinter. Ne? Dass du sagst halt, du willst halt die Einfachheit, ne? Da gab es ja diesen Statement da von Convenience, ne? Convenience beats everything. Ne? Und ich glaube deswegen, die These war richtig, dass Convenience beats everything, nur dass am Ende das eine Trade Republic geworden ist und nicht die Google, Apple und so Stand heute die Kundenschnittstelle übernommen haben, ist einfach jetzt ein Standpunkt, den wir heute sehen. Was ist going forward? Ich glaube, das wird so bleiben. Convenience wird brutal wichtig sein, Trust wird brutal wichtig sein. Und wer es am Ende das Rennen macht, wird wahrscheinlich gar nicht so einfach vorauszusagen sein.
Aber witzigerweise, Ralf, du hast gerade Convenience und Trust fast in einem Atemzug genannt. Ja. Und Trust hatten die neuen Player nicht, ne? Die mussten sich in Trust aufbauen. Und das ist schon das Krasse, dass Convenience das einfach mehr oder weniger gekillt hat, ne?
Ja, das ist tatsächlich. Du hast recht. Also das ist eigentlich wirklich der
Riesen. Vielleicht wird es in der Zukunft so sein. Also gerade wenn es möglicherweise eine Krise ist und du das Ganze nochmal rebalancieren musst und du darüber nachdenkst, wie du jetzt irgendwie den Wealth-Shift möglicherweise auch machst, dann ist vielleicht irgendwie das Thema Trust wichtiger. Also kann ja sein. Nur vor 10 Jahren war Trust nicht der wichtigste Faktor.
Wir hatten damals mal, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Gespräche erinnerst, das war damals mal so eine These, die wir hatten, das ist so eine Star Trek-Welt, ne? Da wird die Anlage über Algorithmen gesteuert, ne? Da spielt das gar nicht mehr eine Rolle, das ist dann irgendwie alles im Hintergrund, ne? Und es wird halt sehr automatisiert, weil deine Ziele sind ja bekannt, alles, was du bist, ist bekannt, ne? Und alles ist ja kannst eben vollständige Informationen. Und dann ist es einfach nur ein Algorithmus, der läuft. Ne? In irgendeiner Umgebung, wo das gesichert wird. Und auf der Abstraktionsebene ist es dann halt super schwer. Dann hast du Faktoren wie Regulation, hast du Faktoren wie also individuelle Performance einzelner Spieler auch teilweise. Ne? Dann hast du auf einmal so Faktoren, die du jetzt noch nicht wirklich berechnen kannst, wo du sagst, das könnte diese Richtung annehmen oder das könnte eine andere Richtung annehmen, wer denn am Ende dieser Anbieter der Leistung ist. Ne? Und das ist, glaube ich, die Schönheit der Zukunft. Das ist alle noch nicht wissen. Und wir können dann immer nur gucken, okay, wir bauen jetzt für das, was wir wissen und dafür bauen wir diese Modelle auf. Aber das ist für mich tatsächlich eine sehr große Frage, die ich bis heute noch nicht wirklich beantworte. Komm noch mal eine Apple, komm noch mal eine Google. Werden es die Neo-Broker Privatbanking anbieten? Werden die Privatbanken den Shift schaffen und einen Kundenlogin schaffen? Werden wir eventuell, was ich auf jeden Fall glaube, ist, wir werden noch stärkere Konzentration und Konsolidierung sehen, noch mehr Merger und Konzentration auf wenige sehen. Weil ich glaube, dieser regionale Vorteil, den du als Privatbank früher hattest, die einen waren in Bielefeld, die anderen waren in Dortmund, die anderen waren jetzt nämlich in München, Frankfurt natürlich sowieso, Berlin, ne? Jeder hat so seine regionale Stärke gehabt. Ich glaube, das ist wirklich langsam.
Das ist glaube ich egal. In der digitalisierten Welt ist das wirklich total Latte, ne? Also da kommt dann möglicherweise der Berater zurück, aber möglicherweise kannst du den Berater dann irgendwie auch digitalisieren. Und lass da mal so ein bisschen so in die Zukunft reingucken. Wir haben so ein bisschen zurückgeguckt, aber auch lass da mal in die Zukunft gucken und mal überlegen, was sind so die Treiber? Glaubst du, dass so das ganze Thema Investmentkultur in Deutschland auch durch sowas wie eine ja, Wertaktienrente nochmal einen weiteren Push bekommen wird?
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Und profitieren werden dann auch die, die jetzt momentan am meisten profitieren im digitalen Onboarding?
Das ist wieder die Frage mit dem Unbekannten. Ne? Also ja, aber dass der Push kommen wird, ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass das Thema private Altersvorsorge, aber auch das Positiv, das Zocken, also die Generation, die jetzt kommt. Ne? Also ich glaube einfach die Bildung, die Finanzbildung, sei es jetzt mit so im grauen Bereich, wo die Sachen manchmal auch ein bisschen shady sind, aber im Prinzip im hellen Bereich, die Finanzbildung nimmt halt enorm zu. Und das sehe ich auch. Also jetzt auch bei Freunden, die jetzt irgendwie Lehrer sind oder die mit denen ich manchmal Fußball spiele, ne, da sind mittlerweile die meisten investiert. Ne? Und das war vor 10 Jahren, vielleicht ist ein bisschen Frage des Alters, aber ich glaube, es ist auch viel Frage der Kultur, der
ist deine Bubble.
Einige von den Leuten, mit denen ich Fußball spiele, wissen nicht, was ich heute mache. Ne? Also, aber dann reden die auch einmal, teilweise haben wir mit Krypto angefangen, ja, und teilweise dann Investitionen und so. Aber das wird schon mehr, glaube ich. Und ich glaube, diese Anlagequote wird höher. Und ich glaube, wir kommen aus diesem Sparer- und Markt langsam auch in so einen Anlegermarkt in Deutschland. Und ich glaube, das wird auch notwendig sein, um das Thema Demografie zu lösen. Oder Altersvorsorge zu lösen, weil das sieht schon nicht so prickelnd aus.
Ohne. Wobei es ja schon lustig ist, ne? Also dadurch, das, was wir ja sehen, ist ja, du hast gerade gesagt, wir kommen aus der Sparer in ein Anlageverhalten hinein. Das, was wir ja schon sehen, ist ja trotzdem weiterhin eigentlich ein Sparverhalten, was du in Deutschland siehst. Ne? Das geht zwar mittlerweile in Anlageprodukte, aber es ist trotzdem, gerade wir haben ja über die Sparpläne gesprochen, schon weiter ein Sparverhalten, ne?
Ja, genau, wenn ich sage sparen, dann ist für mich immer sowas wie, du legst auf Tagesgeld und bestenfalls auf ein Verzinseskonto. Wenn ein Sparplan in den ETF ist, für mich dann schon was.
Nee, aber das ist ja schon spannend. Ich glaube, das ist ein sehr deutsches Phänomen. Ne? Also wenn ich mit meinen Kollegen spreche keine Ahnung, ob das in Asien ist, ob es in den USA ist, selbst wenn das in England ist, die kennen das nicht in der Form. Ja, also die kennen auch nicht sowas wie wöchentliche Sparpläne, ne? Was möglicherweise auch ein bisschen überflüssig ist. Vielleicht reicht auch ein zweiwöchentlicher oder ein vierwöchentlicher, um den Cost-Average-Effekt irgendwie abzubilden oder zu nutzen. Aber das ist schon irgendwie sehr deutsch, ne?
Ja, ist es. Und das ist auch die Finanzbildung ist das, wo wir aufholen. Wenn ich in der Schweiz bin, ne, bei den Schweizer Banken oder Schweizer Kunden dann, ne, oder bei in den USA, die sogenannten Registered Investment Advisor, ne, oder die haben da eine ganz andere Klientel. Die haben auch eine ganz andere Werthaltigkeit in der Dienstleistung. Zum Beispiel ein Beispiel, was ich super plakativ finde, was für uns auf der Software jetzt mittlerweile ein Bestseller ist, aber lange überhaupt nicht so auf dem Schirm war wirklich Finanzplanung. Ne? Du hast in Deutschland keinen großen Softwareanbieter für Finanzplanung gehabt. Der größte Marktführer hatte 11 Mitarbeiter. In den USA gibt es drei Firmen, die alle deutlich über 100 Millionen Umsatz machen, die Finanzplanung an Vermögensberater herausgegeben haben. Ja, und das heißt, Finanzplanung, wenn du in den USA...
Definiere mal das Wort Finanzplanung.
Genau, Finanzplanung ist erstmal die Vermögensübersicht schaffen, dann so ein bisschen zu gucken, wo kann das hingehen, wie viel brauchst du für deine Rente oder willst du irgendwie passives Einkommen generieren? Das ist so Finanzplanung, so einfach gesagt. Und Ziele da rein von mir aus oder einen gewissen Lebensstandard schon mal rein modellieren. Und diese Art der Finanzplanung, also sprich diese Übersicht überhaupt zu schaffen und zu geben als Berater, das ist wohl in den USA seit Jahren, Jahrzehnten gemacht. Da ist es, wie gesagt, da gibt es Firmen, die da rausgestiegen sind, die heißen Money Guide Pro, eMoney und so, die sind über 100 Millionen Umsatz, Riesenfirmen geworden. Und die das halt anbieten. Und in Deutschland hat der Marktführer 11 Mitarbeiter gehabt. Das heißt einfach, du hast in Deutschland auch die Berater, und das ist auch für uns noch immer was, womit wir öfter zu kämpfen haben, ist, dass es Berater gibt, die haben das Auer-Prinzip. Weil, kennst du das Auer-Prinzip? Mhm. Abhauen, wie war das? Ansprechen, umhauen, abhauen. Was sagst du denen? Den sagst du nicht, wie geil ist Tool, mit dem kannst du irgendwie noch irgendwas modellieren und Vermögensberatung. Und die haben das Prinzip, dass wir Kunde kauft. Der Kunde muss einfach abschließen, ne? Und dann weg. Und das sind in Deutschland in der Menge, in der wirklichen Anzahl der, ich sag mal Berater, für mich sind das auch oft eher Vertriebsmenschen, ne? Also Vertriebler. Das ist in der Menge ein ganz anderes Verhältnis als in den USA. Also die wirklich werthaltigen Berater sind hier in der Unterzahl, die wirklich eine hochwertige Finanzberatung machen. Und diese teilweise Berater mit dem Prinzip Aua oder der Nichts darf zwischen mir und dem Abschluss stehen, habe ich auch schon mal gehört von Kunden, ne? Also ich will deine Software nicht, nichts darf zwischen mir und dem Abschluss stehen. Ich muss einfach abschließen. Mhm. Ja? Und wenn der Kunde nach einer Minute sagt, ich kaufe, dann ist er weg. Dann will er auch möglichst schnell. Bloß nichts mehr dazwischen.
Das ist der klassische Strukturvertrieb, ne?
Zum Beispiel, genau. Und das ist halt was, das ist in Deutschland verbreitet. in den USA, wenn du dir die RIAs anguckst, die sind da teilweise Leute, die von Morgan Stanley, Merrill Lynch und so rauskommen und dann halt wirklich versuchen, eine werthaltige Beratung aufzubauen, dafür die richtige Infrastruktur finden. Die ist in Deutschland ja, glaube ich, von Max erwähnt, mit Lemon Markets, also schöne Grüße, ne? Die das Lemon Markets, Upwest und Co. gerade aufbauen, diese Infrastruktur. Du musst halt in eine Welt kommen und da wollen wir auch für bauen, in der du als Berater aus einer Bank rausgehen kannst, einfach sagen kannst, hier, ich möchte irgendwie ganz, ganz wenig Geld bezahlen und krieg dann irgendwie alles aus einer Hand, Software plus Depot plus ne, Beratung. Das gibt es so ein bisschen bei den Pools heute schon. Und dann das halt eben dazu führen, dass du diese werthaltige Dienstleistung anbietest. Und das ist in den USA halt heute schon viel, viel verbreiteter als in Deutschland.
Ralf, jetzt haben wir unfassbar lange über das ganze Thema Wealth im Allgemeinen gesprochen und viel zu wenig über euch als Firma, außer am Anfang. Aber vielleicht magst du uns nochmal ein bisschen den Ausblick geben, du hast es gerade ganz charmant ein bisschen angedeutet, für was ihr bauen wollt, unter anderem. Aber gib uns da nochmal ein bisschen einen Ausblick und vielleicht magst du auch, und wir haben da, weil alle reden ja gerade immer über AI, müssen wir das möglicherweise auch hier, du hast zwischendurch schon mal gerade ein, zwei Mal gesagt, welche Rolle wird das bei euch spielen? Also gib uns da mal ein bisschen den Ausblick zu dem, was ihr jetzt machen wollt, gemeinsam mit Harvest, also mit den Kollegen aus Frankreich, European Champion hast du gesagt. In welche Richtung geht es bei euch und was habt ihr vor und womit können wir rechnen bei dem, was jetzt FinSight ist und vielleicht heißt es dann irgendwann auch anders?
Ja, genau. Also was wollen wir bauen? Also was wollen wir gemeinsam erreichen? European Champion heißt für mich einfach, wir müssen in jedem der relevanten europäischen Länder eine hinreichende Marktpräsenz haben. Das heißt, jeder Kunde muss zuerst an uns denken, wenn er irgendwie Software kauft. Das heißt, um das zu erreichen, brauchen wir das beste Softwareprodukt oder die besten Softwareprodukte auch. Das geht immer mehr in die Richtung, dass man ja auch breiter werden muss als Firma, weil die Banken am Ende mit weniger Partnern arbeiten wollen, aber besser und tiefer. Weil so ein Partner unzuboarden ist für eine Bank relativ teuer, relativ aufwendig. Das heißt, du willst, wenn du einen guten gefunden hast, auch mit dem mehr machen. Und das ist so die zweite Komponente. Also, du musst halt Relevanz haben, musst ein breiteres Produktspektrum haben. Und dann musst du halt in der Lage sein, auch die besten Firmen für dich zu gewinnen. Weil früher waren wir nur auf Kunden aus und haben gesagt, wir wollen neue Kunden gewinnen. Jetzt geht es auch darum, dass wir natürlich mit TA und Montague zwei der schlagfertigsten Fonds im Private Equity Bereich dabei haben und auch weitere Akquisitionen planen. Das heißt, das Ziel ist es dort, in einer überschaubaren Zeit jetzt eine Firma auch zu bauen, die in einem sehr, sehr hohen Umsatz- und Profitbereich in Europa weit die meisten Kunden, besten Kundenbeziehungen und die besten Produkte im Private Banking als Software anbietet. Das ist der Plan in a nutshell. Genau. Technisch, du hast KI angesprochen. Ich persönlich glaube, dass die Technologie KI ein bisschen anders ist, als wir es vom Mobile oder vom Internet gesehen haben damals, dass du dort eher so Digitalbanken, Neobroker haben wir vorhin gesprochen, also neue digitale Kanäle, Geschäftsmodelle aufgebaut hast und darüber neue Firmen gegründet hast. Ich glaube, KI ist viel stärker auf der Arbeitnehmer-Ebene unterwegs. Was meine ich damit? Ist, während ich jetzt gucke, wie wir drüber nachdenken, ist es dann, haben wir den Berater, RM, ne, eben im Blick und sagen sich irgendwie, welche Agenten, welche Dienstleistungen mit KI gefüttert kann halt eigentlich dieser Berater brauchen. Weil den Beratungsprozess mit KI zu machen, davon hatte ich übrigens, by the way, gar nichts. Das habe ich jetzt auch am Markt zweimal gehört. Das ist einfach ein standardregulierter Prozess. Da kannst du nicht links und rechts großartig abbiegen. Ne? Was aber wirklich Wert hat, ist zum Beispiel dann, wenn der Berater jemanden hinzubuchen kann, der beispielsweise seinen Kunden dann die Strukturierung des Vermögens über Gesellschaften, über Asset-Klassen und so weiter macht. Also das, was eigentlich sonst mal ist, das nennt sich mal Estate Planning oder Financial Planner, ne? Die sowas halt als Dienstleistung machen.
Lass mir einmal kurz das mal verstehen. Du sagst gerade, den Beratungsprozess als mit einem KI-Agent zu machen, daran glaubst du gar nicht, weil es nur ein strukturierter Prozess ist. Aber ist es denn nicht gerade das, was auch so KI-Agents so unglaublich effizient und gut machen können?
Genau, also lass mich korrigieren. Der regulatorisch definierte Beratungsprozess nach MiFID II, mhm. Nicht die Beratung, nicht die Beratungsdienstleistung selber. Ne? Die Dienstleistung, da kannst du, glaube ich, viel mit KI arbeiten. Aber du hast einfach die Basis, also eine Geeignetheitsprüfung, eine Risikoprofilbildung, die wirst du nicht mit KI stark verbessern können, weil das ist einfach eine Effizienzübung. Du musst die Sachen abfragen.
Ja, ja.
Wenn deine KI was vergisst, ist blöd. Ob das eine KI schneller kann, ist unwahrscheinlich, weil der Prozess ist ja durchaus dafür gebaut. Ne? Die Reihenfolge verändern, okay, kannst du machen. kannst du bei einzigen Themen wie Knowledge und Experience, also Kenntnis und Erfahrung vielleicht was machen. Aber wo ich zum Beispiel Riesenhebel sehe, ist wirklich die Rollen, die eine Bank heute hat, zu unterstützen. Also Estate Planning, Financial Planning, Research. Ja, also und dann halt auch den ganzen Outreach, Kampagnen, Marketing, Vertriebsinnendienst. Ne? Diese Themen, da sehe ich ein Riesenpotenzial da drin, dass RMs ein Agent bereitgestellt wird, der die in diesen Dienstleistungen unterstützt und dadurch einfach zu so einem CX-Berater machen. Also zehnmal mehr effizient, zehnmal mehr stärker in der Assets under Management, die er verwalten kann, weil er gut automatisiert ist.
Und für euch selber als Company, also verstanden, also du sagst, in bestimmten Bereichen der Beratungstools kommt AI zum Einsatz. Es wird die Beratung nicht ersetzen, aber bestimmte Tools werden AI-enabled sein.
Ja.
Wo werdet ihr oder wo siehst du für euch Chancen des Einsatzes von AI? Ist es im Bereich Development oder du hast gerade das Wort Research schon gesagt?
Genau, also ich denke,
könnt ihr möglicherweise weitere Dienste, weitere Services in eure Software durch AI-Agents implementieren?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass halt eben diese agentenbasierten Dienste für uns sehr spannend sind. Auf der inneren Seite, im Sinne von die interne Leistung, ist es halt so, wir nutzen das heute schon ganz viel in Marketing-Themen, in Produktentwicklungsprozessen müssen wir noch sehr vorsichtig sein. Da ist dann immer so die große Frage, was willst du einer KI eigentlich geben von einem Source Code? Ne? Und da sind Banken ganz besonders froh, wenn man sagt, das macht man nicht. Also aus verschiedenen Gründen. Da ist man limitiert noch aktuell. Also da glaube ich, kann man, wenn dein Modell nicht SaaS ist und wenn du keine IP-Sorgen hast und so kannst du das schon mehr machen. Wir sind da noch ein bisschen vorsichtiger mit. Aber für so gerade Marketing, HR-Themen, diverse interne Assistenzdienstleistungen und so, da machen wir es ganz schon viel. Und ich habe persönlich, ich habe so 6-7 Dienste für mich selber auch aufgebaut, für Marktanalysen, also für Wettbewerbsanalysen, für solche Sachen, wo ich dann regelmäßig auch eine AI habe, die dann irgendwie Marktdaten, also Webseiten fetcht, ne, und dann halt strukturiert und übersichtlich macht. Ich glaube, da kannst du noch ganz viel machen, um dich selber als Mensch zu hebeln. Aber ich glaube auch da, ganz viel wird auf der Arbeitnehmerebene sein. Also du als Mensch kannst dann diese Tools nutzen, die können vorkonfiguriert sein und dann kannst du damit aber einen sehr viel besseren Job machen.
Auf der Arbeit, das muss ich nochmal durchdenken, was du meinst mit Arbeitnehmerebene. Aber ich verstehe schon, also dass du möglicherweise deinen Job einfach effizienter machen kannst, als du ihn heute machen kannst. Ne?
Genau, genau.
Ja, Ralf, was haben wir sonst noch an Themen, die wir uns vorgenommen haben? Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss darüber bekommen, wie ihr gestartet seid, wo ihr heute seid. Also eine gebootstrappte Firma aus Frankfurt, die man irgendwann B2C kurz im Kopf hatte, dann so ein bisschen den Robo-Advisor-Weg auch gegangen ist als B2B, dann mehr und mehr verstanden hat, dass eigentlich die Beraterin und der Berater, sind es eigentlich mehr Berater wahrscheinlich, ne? Sind es ein männerlastiges Thema, ne? Die Beraterin und der Berater vernünftige Tools brauchen. Die habt ihr aber nicht denen direkt gegeben, sondern habt halt die Multiplikatoren in Form von Banken, in Form von Maklerpools, in Form von wahrscheinlich anderen Mittlern versorgt mit eurer Software. Habt das am Anfang wahrscheinlich sehr stark aus Deutschland heraus gemacht, für Deutschland. Ich weiß, dass ihr das dann irgendwann auch in Holland gemacht habt und auch in der Schweiz und dann irgendwann auch in die USA gerutscht seid mit den Themen. Habt irgendwann auch schon mal erste Investoren reingeholt, das eher still und leise. Ich glaube, so vor 5 Jahren oder sowas irgendwie in der Kante. Richtig?
Corona,
genau.
Corona, die Pipeline killen oder halt mit Investoren dann doch arbeiten lassen.
Genau, so und seit jetzt ein relevanter Player in Deutschland, wo es gar nicht so viele relevante Player in diesem Umfeld gibt, wo der Markt relativ fragmentiert ist, wo viele, viele Kleine noch unterwegs sind, auch Eigenanwendungen eigentlich als Wettbewerb da sind. Noch eine Menge on-premise, aber mehr und mehr in der Cloud. Jetzt geht ihr zusammen, gestärkt oder unterstützt von Private Equity Unternehmen, gemeinsam mit dem französischen Marktführer und wollt einen europäischen Champion aufbauen, der den Wandel, den wir halt weiterhin sehen in Richtung Wells, also der halt vor allen Dingen, wie du es vorhin gesagt hast, in dem, wie hast du es gesagt, Great Wells Shift oder ich weiß gar nicht, was der Begriff war.
Ich glaube, Great Fernandin Capgemini, aber ja.
Genau, also den Great Wells Shift sozusagen zu supporten und gleichzeitig aber auch die anderen Trends, die wir sehen, nämlich, dass die Neo-Broker und die Neobanken in den Bereich Private Banking reingehen, Da werdet ihr wahrscheinlich drüber nachdenken, ob ihr denen was zur Verfügung stellt oder aber halt adäquate Antworten euren heutigen Kunden, klassischen Kunden zur Verfügung stellt. Werdet ihr das Ganze KI-enabled machen, wie wahrscheinlich jeder. Glaubst halt auch, dass das Thema Aktienquote, Anlageverhalten in Deutschland weiterhin sich noch verändern wird, weiterhin verstärken wird. Ja. Und dass wir zwar weiterhin in Anführungszeichen sparen, aber das Ganze halt dann doch investieren. Ja. Macht das weiter aus Frankfurt heraus, aber wahrscheinlich jetzt als Firma, die Paris und Frankfurt als Headquarter hat oder wie ist es? Oder habt ihr ein Pariser Headquarter jetzt?
Ja, genau, Pariser Headquarter. Ich bin da mit dem Deal auch dann in das Group Board gegangen. Also dazu muss man die Geschichte kurz sagen. Wir haben ja damals den Deal eingelöst mit einem Berater, der Oliver Bussmann, mit dem wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten, sehr gerne auch, jetzt auch im Aufsichtsrat der Gruppe ist.
Und der aber in Zürich sitzt, ne? So als typischer Wells.
Genau, da muss er hin. Ja, genau. Der sitzt in Zürich, genau. Und dann haben wir damals halt genau uns gefunden mit Harvest und haben halt gesagt, okay, das passt irgendwie total gut von der Kultur. Und ich bin jetzt dort mit ins Board gegangen, also bin jetzt auf der Group-Ebene so gesehen, also die Group, die dann über Deutschland, Frankreich, auch Italien mittlerweile Geschäft macht. Und jetzt wollen wir halt eben auf dieser Gruppenebene überlegen jeweils, welches Land wir eher akquisitorisch machen, organisch, und gucken da halt auch immer, was für Firmen gibt es, die wirklich toll, stark wachsend, idealerweise schon profitabel sind, die wir noch dazu gewinnen können für die Mission. Und das Ziel ist dann halt, wenn wir in 5 Jahren, und irgendwie will ich am Ende der Zeit auch mal, wenn ich irgendwie mal unternehmerisches, ich bin dann noch relativ früh dabei zugesehen, aber wenn unternehmerisches Laufbahn dann irgendwann mal beende, würde ich auch sagen, guck mal, da ist Marktführer gebaut, ne, der ist jetzt heute so und so groß. Das ist der ganz klare Anspruch und
die
Idee.
Ja, ich drücke die Daumen auf dem Weg dahin, ne? Also ich begleite euch, begleiten ist übertrieben, sondern beobachte euch ja jetzt irgendwie auch schon die letzten 10, 11, 12 Jahre und bin immer wieder beeindruckt davon, welchen Weg ihr da geht. Und das ist zwar nicht wirklich Pivot, aber dann doch irgendwie ein unternehmerisches Manövrieren, würde ich es mal nennen, ja, so den Weg entlang, weil den richtigen Pivot habe ich irgendwie dann nie gesehen, aber Chapeau dazu und in Anführungszeichen herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein auch an Friedhelm und den Rest des Teams. Friedhelm, dich sieht und kennt man, Stefan sieht man eigentlich fast nie, ich glaube, den lasst ihr irgendwie immer irgendwo im dunklen Keller und der darf nie raus.
Das ist ein Supercomputer, den wir anschmeißen, wenn es die richtig großen Themen gibt. Naja, du, Stefan ist schon auf dem Brain und ist aber in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar, das stimmt.
Ja, aber das sage ich ja. Also das sind ja oft Menschen, die so ein bisschen sowas wie die Herz oder Lunge von so einer Firma sind, und die sieht man ja dann auch nicht so richtig, sondern den Kopf sieht man, die Füße sieht man und so weiter. Und noch ein ganz mehr oder weniger privater Chapeau an dich. Du warst immer der Schnellsprecher vor dem Herrn und das war super. Also ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich dir folgen konnte, was mir hin und wieder manchmal sowohl intellektuell schwer gefallen ist, weil du einfach ein Brain bist, aber auch teilweise, weil du sehr, sehr schnell gesprochen hast, was ich auch von anderen Freunden kenne, also Arnulf, hallo, und meiner Tochter, bei der ich das immer darauf zurückschiebe, dass sie, glaube ich, TikTok anderthalbfach in der Geschwindigkeit konsumiert. Vielen Dank dafür, dass du mir und den Hörerinnen und Hörern die Chance gegeben hast, dir zu folgen.
Und jetzt können die Hörer auf 1,5-fache Geschwindigkeit hören, das vorher nicht möglich, weil es noch wohl.
Ralf, ich danke dir für die Zeit und für die tiefen Einblicke und dass wir nicht nur über FinZeit gesprochen haben, sondern halt echt einen Rundumschlag über das Thema Wells gemacht haben. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
Danke dir. Ciao, ciao.
Tschüss.